Erzobt Jeremias, seit 2008 gibt es ein Kloster der Missionsbenediktiner in Kuba, in Havanna de Kuba. Wie kommen Sie darauf, ein Kloster ausgerechnet in einem sozialistischen Staat zu gründen?
Der Sozialismus schreckt uns nicht ab. Wir versuchen ja auch in China wieder Fuß zu fassen und wir haben sogar Beziehungen nach Nordkorea. Aber der Grund, warum wir nach Kuba gegangen sind, der war eigentlich eine ganz dringende Bitte vom Kardinal von Havanna. Der wollte Benediktiner im Land haben, die diese Grundform des Ordenslebens dort verwirklichen. Und das war ein Anliegen, das er schon sehr lange mit sich herumtrug. 1998, nach dem Besuch von Johannes Paul II. In Kuba, hat er mit Fidel Castro über diese Frage gesprochen und von Fidel Castro selber die Erlaubnis bekommen, Benediktiner ins Land holen zu dürfen, und begann ungefähr 2006 dann nach Benediktinern zu suchen, die nach Kuba kommen könnten. Der Kardinal hat zuerst in Lateinamerika gesucht. Da war zwar große Begeisterung da, aber es gab keine Möglichkeiten, Mönche frei zu machen, die dafür in Frage gekommen wären. Und er kam dann zu uns, zu den Missionsbenediktinern, weil er in Lateinamerika erfahren hatte, dass es einen Zweig der Benediktiner gibt, der sozusagen darauf spezialisiert ist, Gründungen in anderen Kontinenten zu machen.
Wie habe ich mir das Kloster vorzustellen? Was tun Sie da? Wie groß ist das?
Momentan ist das ein kleines Provisorium. Wir leben in einem Klösterchen, das die Karmelitenpatres ursprünglich gebaut haben, in einem Vorort von Havanna, und bereiten von dort aus die eigentliche Klostergründung vor, die auf dem Land sein wird, etwa 30 Kilometer von Havanna entfernt. Das heißt, jetzt leben da die Mitbrüder, beten und arbeiten, versuchen das Land besser zu verstehen, bilden die ersten einheimischen Mitbrüder aus und arbeiten an dem ganzen Prozess der Verlagerung des Klosters. Und das ist sehr mühsam, denn es geht in Kuba schon alles sehr gemächlich vor sich, das kann man sagen. Und dadurch rechnen wir auch noch damit, dass wir noch einige Jahre in diesem vorläufigen Domizil untergebracht sein werden.
Wenn man ein bisschen nachliest von der Gründung, dann hört man das Geschichten von fehlenden Wasseranschlüssen etc. Wie kommt das zustande? Wie gründet man ein Kloster in so einem Staat?
Der Kern sind immer erstmal die Mönche, dass man also Mitbrüder hat, die bereit sind und verfügbar sind, sich darauf einlassen. Und die kamen an. Wir hatten da wirklich Glück, dass die Karmeliter gerade eben zu diesem Zeitpunkt ihr Kloster geräumt haben, weil sie kein Personal mehr hatten und der Kardinal uns dann dieses Kloster zur Verfügung gestellt hat. Da mussten wir im Grunde nur Ordnung schaffen, das so einrichten, dass wir da leben können, hatten dann auch schon eine kleine Aufgabe. Das ist eine Kirche, zu der viele Gläubige kommen für Gottesdienste. Und dann ging es einfach darum, das Alltagsleben zu bewerkstelligen. In Kuba ist der Alltag schwierig. Die Versorgungslage ist immer noch sehr schlecht. Man muss sich sehr bemühen, um die Nahrungsmittel für den täglichen Gebrauch zu bekommen. Alles, was irgendwie außergewöhnlich ist, und das beginnt manchmal schon mit Seife und anderen Alltagsgegenständen, ist nur sehr schwer zu bekommen. Man muss Beziehungen pflegen, oft die ganze Stadt durchkämmen, um sowas zu suchen. Und das macht schon das ganz normale Alltagsleben recht schwierig und für unsere Mitbrüder auch zu einer Herausforderung.
Nun ist Kuba insofern eine Ausnahmeerscheinung, weil es das einzige lateinamerikanische Land ist, wenn ich richtig informiert bin, wo der Katholizismus nicht die Mehrheit stellt, wo es andere Konfessionen, andere Religionen oder eben den Atheismus gibt. Was für eine Kirche habe ich mir vorzustellen in Kuba?
Die Kirche, die wir in Kuba erleben, ist erstaunlich lebendig. Dem Kardinal, ich glaube also wirklich, der Kardinal war da ganz wichtig dabei, um Freiräume zu gewinnen, die die Regierung auch zugestanden hat. Die Kirche kann funktionieren und arbeiten. Sie wird überwacht. Geheimdienst ist stark präsent. Es gibt Regierungsbehörden, deren Aufgabe ist, alle Religionen und insbesondere eben auch die katholische Kirche sehr genau im Auge zu behalten. Aber die Kirche kann operieren. Sie kann das Evangelium verkünden. Es gibt auch bei den Kubanern ganz großes Interesse an der Religion. Man erlebt das, wenn man durch die Stadt geht und als Priester erkennbar ist, wird man immer wieder angehalten und um einen Segen gebeten. Nicht nur von Christen, glaube ich, sondern auch von anderen. Das Land ist religiös wach. Die Menschen sind eigentlich sehr neugierig auf das, was von außen kommt. Das liegt natürlich auch daran, dass der Zugang zu Informationen aus dem Ausland so stark kontrolliert wird und da einfach wirklich eine Freude daran besteht. Da kommen Leute aus fernen Ländern, die jetzt hier bei uns leben wollen, und die Kubaner freuen sich einfach, dass jemand da ist.
Der Papst wird Kuba besuchen anlässlich des 400. Jahrestages der Wiederauffindung der Virgen del Cobre. Was für eine Bedeutung hat diese Form der Frömmigkeit für Kuba?
Ja, das kann man kaum übertreiben. Also die Virgen del Cobre, die hat ja auch eine Art Tournee durch das Land gemacht Ende letzten Jahres und ist überall grandios empfangen worden. Es gab auch in Havanna auf den öffentlichen Plätzen, in den Parks, überall so Stationen mit dieser Madonnenfigur, mit Predigten, Ansprachen. Viele haben teilgenommen, auch Nicht-Katholiken. Die Jungfrau von Cobre wird nicht nur bei katholischen Christen verehrt, sondern auch bei den Anhängern der afrikanischen Religionen, die sich in Kuba weiterentwickelt haben, den alten Sklavenreligionen. Bei denen spielt die Virgin de Cobre als Figur einer afrikanischen Gottheit auch eine ganz große Rolle. Da vermischen sich die Dinge ganz eigenartig. Das ist für die katholische Kirche auch eine echte Aufgabe, da immer wieder für Klarheit zu sorgen, was die Jungfrau Maria bedeutet, was unsere Sakramente bedeuten, denn die werden in den afrikanischen Kulten auch verwendet und umgedeutet. Aber die Virgin de Cobre ist da auf diese etwas eigenartige Weise auch eine echte Integrationsfigur für das ganze Land.
In den alten Sklavenregionen sprechen Sie die Santeria an, also eine Mischform von verschiedensten Religionen, die ja vor allen Dingen in Kuba und in umliegenden Inseln praktiziert wird.
Es ist eine afrikanische Religion, die aus Nigeria stammt und sich dann in Lateinamerika und insbesondere in Kuba weiterentwickelt hat, durch die Übernahme vieler katholischer Bilder, heiligen Figuren und auch Begriffe. Es gibt daneben noch eine zweite afrikanische Religion, die in Kuba verbreitet ist, Palomonte, die stammt aus dem Kongo. Die ist noch viel stärker magisch orientiert und für unser Verständnis noch befremdlicher und eigenartiger.
Was erwarten Sie sich von dem Papstbesuch jetzt auf Kuba, für die Kirche in Kuba?
Der Papstbesuch wird sicher nochmal zu einer ganz großen Sichtbarkeit der katholischen Kirche in Kuba führen. Man erkennt deutlich, dass die Regierung, das Regime sich auch freut, dass der Papst kommt, den Papst willkommen heißt. Und das sind ja auch wichtige Schritte hin zu einer Normalisierung der Beziehungen zwischen kubanischer Kirche und dem Staat. Es ist auch eine Form der Öffnung. Da kommt ja jemand ins Land, dem man nicht vorschreiben kann, was er sagt. Der Papst sagt vielleicht auch unbequeme Wahrheiten. Kuba stellt sich darauf ein und das ist schon eine ganz großartige Sache. Die Kubaner selber, die hoffen, dass es wieder einen neuen Feiertag gibt. Als Johannes Paul II. Kam, wurde hinterher Weihnachten eingeführt. Es gab vorher, war der 25. Dezember ein ganz normaler Arbeitstag. Und die Kubaner spekulieren schon darauf, dass jetzt vielleicht der Karfreitag zum Feiertag werden könnte. Die Kirche in Kuba ist gar nicht so versessen drauf, dass der Karfreitag Feiertag wird, denn feiern heißt in Kuba tanzen und rumtrinken. Und das passt ja gar nicht so gut zum Karfreitag. Der Kardinal hat mir schon gesagt, ihm wäre es ein großes Anliegen, dass das Fest der Jungfrau von Cobre vielleicht eine Art Nationalfeiertag werden könnte, weil sie tatsächlich so eine große Bedeutung für das ganze Land hat.
Eine ganz andere Kirche und ganz andere Herausforderungen höre ich daraus.
Ja, Kuba ist für uns auch, für uns Missionsbenediktiner, sehr spannend. Wir haben afrikanische Mitbrüder dorthin entsandt, Europäer und zwei Asiaten. Das heißt, da mischt sich auch wirklich die Internationalität unserer Kongregation und erlebt nochmal was völlig anderes. Die katholische Kirche hat tiefe Wurzeln in Kuba, wird auch sehr hoch geschätzt. Das hat zu tun mit der Rolle, die katholische Intellektuelle und auch katholische Kleriker bei der Unabhängigkeitsbewegung Kubas gespielt haben. Dort war die Kirche Vorreiterin der Selbstbefreiung des Volkes und das trägt bis heute zu ihrem Ansehen im Land bei. Auch wenn das Regime phasenweise Religion eher abgelehnt hat, ist diese Verwurzelung stark geblieben. Und das bedeutet heute eine missionarische Situation in einem Land mit alter Tradition und gleichzeitig großer Neugier und Offenheit bei der Bevölkerung. Und das ist für uns eine sehr schöne Aufgabe.